Mein Text heute ist ein bisschen herausfordernd. Ich habe euch etwas mitgebracht, und zwar, dass Jesus wiederkommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ich weiß nicht, was mich dazu veranlasst hat, aber vor 2 Wochen irgendwann habe ich diesen Text gelesen und dachte, wow, was für ein herausfordernder Text. Ganz schön harter Tobak. Und in dem Moment rief mich Sören an, euer Pastor hier, weil wir ja verabreden wollten, wann und wie ich hierher komme und wie das geht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss es ja der Text sein. Also ist es der Text geworden. Ich grüße euch herzlich, der Friede Gottes sei mit euch. Wie ein Dieb in der Nacht, ja, es ist ein bisschen untypisch, über das Ende der Welt zu predigen, wo wir Advent haben, aber eigentlich doch nicht so. Mir geht das so ein bisschen durch den Kopf seit ein paar Tagen. Ich stelle mir die Frage, auf was warten wir im Advent eigentlich? Wir warten ja eigentlich gar nicht so gerne als Menschen. Wer wartet schon gerne auf den Zug? Oder auf irgendeine Person, die zu Besuch kommen soll, oder auf ein Prüfungsergebnis. Warten ist eigentlich nichts Schönes. Aber im Advent warten wir. Wir warten. Und das ist manchmal sogar schön, komischerweise. Wir machen Kerzen an, wir gehen manchmal einkaufen, und ich weiß nicht, ob es euch auch so gibt. Ich ertappe mich dabei, dass mich so eine wohlige Atmosphäre umgibt. So eine Geborgenheit im tiefen, dunklen Dezember. Wir warten im Advent auf Jesus Christus, auf das Feiern, dass er geboren ist. Auf was warten wir eigentlich genau? Und im Grunde genommen warten wir noch auf was mehr. Wir warten eigentlich darauf, dass Gott wiederkommen wird. Und das finde ich die Herausforderung am Advent. Es geht nicht nur darum, zu feiern, dass Jesus geboren wurde, sondern auch darauf zu hoffen, dass er wiederkommt. Das ewige Leben. Ich möchte euch diesen kleinen Text mal vorlesen aus Matthäus 24. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die ihr nicht erwartet. Ja, ein Dieb, der lenkt unsere Aufmerksamkeit in diesem Text auf sich. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen habt mit Einbrüchen. Wer von euch hat schon mal Einbrüche begangen? Na, dachte, wusste ich. Aber nicht so schön ist, wenn man tatsächlich mal Opfer eines Einbruchs wurde. Das verändert die Lebensumstände. Man kriegt nämlich Angst. Nämlich da, wo man sich eigentlich sicher fühlen sollte, hat man das Gefühl, dass der Friede gebrochen ist, den man hatte. Ich habe sowas Ähnliches mal erlebt. Ich wohne sehr, sehr abseits zwischen Feld und Wiesen. Und bei uns in der Nachbarschaft geht jährlich immer, wenn es friert, ein kleiner Dieb umher, und der geht in die Gärten rein und klaut die Blüten von den Hortensien. Daraus kann man nämlich so ein leichtes Rauschmittel machen. Der ist schon in der Nachbarschaft überall bekannt. Der geht also früh morgens, nachts irgendwie durch die Gärten und klaut da Blüten. Trotzdem ist es komisch. Also ich bin irgendwann sehr, sehr spät nachts nach Hause gekommen. Ich mach das Auto auf, mein Hund springt raus, und mein Hund sofort Richtung Feld, hat er was gesehen, und ich höre auch was. Und dann gucken wir, okay, ist das der Einbrecher, ist das der Hortensiendieb? Und wir machen oft auf die Jagd nach diesem Hortensiendieb quer durch die Felder. Wir haben ihn aber nicht gefunden. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Und die Polizei hat gesagt, also ich gehe da nicht raus, das ist mir viel zu gefährlich. Und dachte ich, okay, super, danke. Trotzdem ist es irgendwie komisch, wenn man das Gefühl hat, das war jemand auf dem Feld. Ich muss aber zugeben, ich weiß bis heute nicht, ob es vielleicht doch ein Reh war. Keine Ahnung. Aber die Situation verändert es. Ein Dieb, das ist irgendwie was Gruseliges. Es gibt mehrere Textstellen in der Bibel, wo Jesus von einem Dieb spricht oder wo von einem Dieb gesprochen wird. In der Offenbarung hat Johannes die Vision und erzählt, siehe, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Selig ist, wer da wacht. Oder bei Lukas wird Jesus zitiert. Der sagt, selig sind die Knechte, die der Herr wachend findet, wenn er wiederkommt. Petrus muss ich unbedingt noch erwähnen. Petrus schreibt, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen, mit lauten Krachen, die Elemente werden vor Hitze schmelzen, die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Petrus hat schon immer so einen Hang zum Dramatischen gehabt. Wenn ich noch so an Einbrecher denke oder an Diebe, dann fällt mir immer der Weihnachtsmann ein. Der kommt ja auch durchs Haus, der krabbelt durch den Kamin. Aber der klaut nicht, sondern der schenkt was. Und das ist schon was anderes. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Jesus. Der schenkt nämlich auch. Der will nicht klauen. Der schenkt. Der bricht dir auch nicht ein. Aber Jesus will schenken. Sicherheit, Trost, Liebe, Freude, ewiges Leben. Das ist so das, was mir so einfällt. Und damit unterscheidet er sich. In diesem kleinen Text, den ich euch eben gerade vorgelesen habe, geht es um diesen Menschensohn. Was bedeutet das, dieser Menschensohn? Ich finde es ganz gut, sich im Advent darüber nochmal Gedanken zu machen. Schon Jahrhunderte bevor Jesus auf dieser Welt lebte, wurde von diesem Menschensohn gesprochen. Schon in der Königszeit Israel. Da haben die Leute etwas erwartet. Aus dem Geschlecht Davids soll der Davidsohn wiederkommen. Er soll den Thron einnehmen von Israel und soll Israel wieder ein- und führen. Es war eine ganz besondere Vorstellung. Und dann gibt es den Propheten Jesaja, der kündigt einen Messias an oder einen leidenden Gottesknecht, der für sein Volk einstehen wirkt, der das Leid des Volkes annimmt. Und allmählich merkt man so, dass sich diese Vorstellungen miteinander verschwimmen durch die Jahrhunderte hindurch. Und da kommt auch dieser Menschensohn hinein. Ein besonderer Mensch. Das klingt wie ein Kind eines Menschen. Und dann kommt noch der Prophet Daniel, der sagt, dass einer kommen wird, der aussieht wie der Sohn eines Menschen. Der wird die Herrschaft Gottes haben. Das Reich wird ihm übertragen. Ein Richter der Endzeit. Seine Herrschaft ist ewig und unvergänglich und sein Reich wird nicht untergehen. Solche Vorstellungen hat es damals im Alten Testament gegeben und Jesus, als der auf die Bühne kommt, sag ich mal, haben die Menschen diese politischen Schwierigkeiten und sie haben diese religiösen, ich nenne das mal dieses religiöse Feeling, ganz viele Vorstellungen, die da zusammenkommen und sie haben sich gewünscht, dass jemand wiederkommt, der das Volk befreit von den Römern, von den politischen Umständen. Und Jesus tritt auf. Er selbst sagt nie von sich, dass er der Menschensohn ist. Er redet immer nur in der dritten Person von ihm. Jesus sagt, ihr sollt erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Das ist etwas Ungeheuerliches, denn Sünden darf nur Gott alleine vergeben. Und das wusste die jüdische Führung. Und die haben das Jesus zum Vorwurf gemacht. Das ist Gotteslästerung, was er da sagt. Aber Jesus kommt zu jemandem und sagt, ich vergebe dir die Sünden und er heilt ihn danach. Er tritt mit einer besonderen Vollmacht auf. Er heilt einen Menschen. Und das macht das für die jüdische Führung sehr schwierig. Ist er ein Gotteslästerer oder kommt er wirklich von Gott? Jesus sagt, dass der Menschensohn in die Hände der Menschen ausgeliefert wird, dass sie ihn töten werden, aber dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Für Jesus ist klar, dass der Menschensohn nicht gekommen ist, weil er anderen Menschen dienen möchte. Nee, andersrum. Nicht damit die Menschen ihm dienen, sondern damit er den Menschen dient. Er gibt sein Leben hin als ein Lösegeld für viele. Lösegeld bedeutet irgendwie, er übernimmt die Schuld. Stellvertretendes Sterben für die Menschen. Das Ganze haben die Leute, glaube ich, früher noch nicht so verstanden. Wir hören heute davon, wir können uns darauf was vorstellen. Aber als Jesus gefangen genommen wird und vor dem Hohenpriester steht, da wird ihm diese Gotteslästerung wieder vorgeworfen. Und der Hohepriester fragt ihn, ist das wahr? Glaubst du, sagst du von dir, dass du der Menschensohn bist? Und er sagt, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zur Rechten der Macht. Und mit den Wolken des Himmels wird er kommen. Daraufhin wurde er getötet. Jesus ist der Sohn Gottes, der Menschensohn, der ewig lebt, der auch schon existierte, schon vor aller Zeit. Ich könnte auch kurz absagen, Gott nahm menschliche Gestalt an. Er litt und er starb, er war wie ein Mensch wie wir und er nahm aber unsere Schuld mit. Und er starb. Jesus war tot. Jetzt könnte der Philosoph Nietzsche sagen, ja, Gott ist tot. Aber er ist wieder auferstanden. Der Tod und die Auferstehung unterstehen Gott. In unserem kurzen Bibeltext hier steckt also viel drin, dieser Menschensohn, dass wir wachen sollen und irgendwie auch das Ende der Welt. Denn mit dem Menschensohn hängt immer etwas zusammen, nämlich dass die Auferstehung stattfinden wird und das Gericht Gottes stattfinden wird. Auch alttestamentliche Vorstellungen, die in die Zeit Jesu eingreifen und bis heute noch wirken. Und die Frage ist am Advent, glauben wir das denn tatsächlich noch? Sind wir wirklich bereit zu glauben, dass Gott eingreift in unsere Welt, dass er wirklich wiederkommt, dass Jesus wiederkommt mit seiner Vollmacht und uns versammelt und uns Gott das gibt, was er uns verspricht, ein ewiges Friedenreich. Ich finde das spannend, darüber nachzudenken, zum einen daran zu erinnern an Jesu Geburt, zum anderen aber auch die Vorstellung, dass Gott tatsächlich wiederkommt, dass es ein Eingreifen Gottes geben wird. Und das ist für uns manchmal so weit weg, dass wir es gerne vergessen. Es wird in der Bibel viel davon gesprochen, von Entrückung, von einem tausendjährigen Reich, dass die Menschen noch zu Lebzeiten abgeholt werden, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, dass es das Gericht Gottes gibt, ein ewiges Leben und auch ein ewiger Tod. Und manchmal sind diese Themen so weit weg und sie beängstigen uns auch ein bisschen. Aber ich glaube, wir sollten uns mit diesen Themen ruhig auseinandersetzen. Es gehört zur Bibel, es gehört zu dem, was Gott mit uns vorhat. Es ist Gottes Plan. Es ist das, was ich hatte eben gerade von der Frau Meinardus gesprochen, es ist das, mit dem ich mich lange mit ihr früher unterhalten habe, über solche Themen. Was passiert mit uns nach unserem Tod? Was passiert am Ende der Welt? Gott lädt uns ein Leben danach zu haben. Bei diesem Gericht Gottes wird der Menschensohn der Richter sein. Uns gläubigen Menschen hat er versprochen, dass wir gerettet werden, dass wir schon durch das Gericht hindurch gerettet werden. Er hat sich bereits für uns geopfert. Somit wird der Menschensohn nicht nur Richter, sondern auch Anwalt. Er verteidigt uns. Es gibt einen Freispruch. Der Prozess ist gewonnen. Gott hat uns freigesprochen. Und ich kann mir das gut erklären, weil dieser Gott, den kennen wir noch aus anderen Gleichnissen, zum Beispiel von dem verlorenen Sohn. Ein Mensch, der völlig verloren ist, oder wir könnten auch sagen, wir sind völlig verloren und haben jahrelang wie die Schweine gelebt. Aber trotzdem finden wir den Weg wieder zurück zu Gott. Und dieser Gott ist bereit, uns so aufzunehmen. Er öffnet seine Arme, schließt uns wieder ein. Das ist der Gott, den ich kenne, ein gnädiger und liebender Gott. Und ich stelle mir das auch so vor, dass genau das uns auch irgendwann erwartet. Bei all dem, was wir getan haben, bei der Schuld, bei dem, wie wir versagt haben, bei all dem kommt Gott und sagt, ich will, dass du mit mir zusammenlebst. Ich liebe dich. Ich möchte dir was schenken, ein Leben mit mir. In der Bibel wird viel davon gesprochen, dass es vorher schlimme Zeiten geben wird. Kriege, Kriegsgeschrei, Donald Trump wird einen Wirtschaftskrieg führen, das steht da alles, und noch viel mehr. Und man wird sagen, das alles hat es auch schon gegeben. Furchtbare Zeichen, von denen uns geschrieben steht. Die kommen, gehen, es wird alles wieder kommen. Aber irgendwann, und darauf können wir vertrauen, wird Gott sein Friedensreich öffnen und soll für immer Frieden geschenkt werden. Und dieses Reich muss irgendwie eingreifen. Es wird eine Veränderung geben. Man spricht von einem neuen Äon. Jetzt frage ich mich, wie kann man das den Menschen erzählen heutzutage? Das ist nämlich ganz schön harter Stoff. Wie glaube ich an ein ewiges Leben? Was passiert dann? Und wie erzähle ich das den Leuten? Ich habe ein großes Interesse daran, den Menschen von Gott und Jesus zu erzählen. Ich darf aber nicht ausblenden, dass ich auch davon erzählen muss, dass danach noch was kommt. Genau das, auf was wir nämlich auch im Advent warten dürfen, dass Gott zu uns kommen wird. Also wie geht's dann weiter? Früher haben wir Menschen gerne mit Hölle gedroht. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann kommst du in die Hölle. Das ist ziemlich einfach. Die Leute haben Angst und glauben an einen Gott. Aber irgendwie ist das eine schlechte Motivation, finde ich. Wenn ich Jugendfreizeiten mache, dann haben wir oft dort immer sowas wie Jugendgottesdienste und danach einen Nikodemusraum. Dieser Nikodemusraum, er lacht da hinten, der kennt das, der geht mit mir zusammen auf diese Freizeit. Und danach treffen wir uns da und die Jugendlichen dürfen da Fragen stellen über Gott und die Welt. Und es kommt manchmal so eine Frage, so ähnlich wie diese. Mein Papa ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich weiß, wir hatten diese Frage mal. Er hat nicht an Gott geglaubt. Kommt er jetzt in die Hölle? Mit solchen Dingen müssen wir uns heutzutage noch aufarbeiten und wir müssen uns trauen, solche Fragen zu beantworten. Und ich versuche den Leuten dann zwei Dinge zu erzählen. Das eine ist, ich möchte den Menschen von der Liebe Gottes erzählen. Und das andere ist, ich muss, glaube ich, erklären, was die Hölle ist. Wenn wir das Biblische nehmen, was in der Bibel steht über die Hölle, dann gibt es sehr wenige Aussagen im Alten Testament und auch noch im Neuen, die beschreiben, dass die Hölle sowas wie ein feuriger Pfuhl ist. Und es steht zum Beispiel auch in der Offenbarung geschrieben, dass eines Tages dort bestimmte Leute hinkommen. Zum Beispiel der Tod selbst, das Totenreich und auch der Teufel, der Antichrist. Persönlichkeiten, die sehr, sehr, sehr abwertend und abwesend zu Gott sind. Ich weiß nicht, wie man sich das erklären kann, aber es gibt dieses ewige Totenreich. Und diese Hölle, wenn man sie wirklich übersetzt, heißt tatsächlich ewiger Tod. Zweiter Tod, könnte man vielleicht sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir sterben, und das werden wohl die meisten von uns, dann haben wir einen ganz kleinen Moment Tod, in dem wir auch nichts spüren. Und sofort werden wir auferstehen. So könnte ich mir vielleicht erklären, wie es in der Bibel ablaufen wird, wie es mit uns ablaufen wird. Danach gibt es aber ein sogenanntes Gericht. Wie das stattfinden wird, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir dadurch gerettet werden. Uns wird versprochen, dass wir ins ewige Leben kommen. Es wird aber noch einen ewigen Tod geben. Und wer dahin kommt, weiß ich nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Das ist nämlich Gottes Geschichte. Ich glaube aber, dass Gott, und so habe ich im Laufe meiner Zeit kennengelernt, so gnädig ist, dass er alle Menschen dort haben möchte. Ich bin kein Allversöhner. Ich bin niemand, der behauptet, jetzt kommen alle Menschen in den Himmel. Und ich glaube auch nicht, dass wir nochmal eine Chance kriegen zu entscheiden. Wir haben hier ein Leben. Und in diesem Leben kommen wir mit Gott zusammen. Ich glaube aber, dass Gott danach entscheidet und dass seine Liebe so groß ist, größer als ich es mir vorstellen kann. Und ich glaube, dass viele, 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 viele Menschen in das ewige Leben kommen. Was würde ich jetzt diesem Kind sagen, das fragt, kommt Papa in die Hölle? Ich würde sagen, bestimmt nicht. Das wollen wir mal nicht hoffen. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott den Menschen die Möglichkeit gibt, in den Himmel zu kommen. Aber wissen tue ich es nicht. Ich weiß es nicht. Und das ist vielleicht auch gut so. Das ist nicht meine Entscheidung. Wie gesagt, ich glaube an einen Gott, der absolut gnädig und liebevoll ist. So habe ich ihn in meinem Leben kennengelernt. Was ich nicht machen möchte, ich möchte den Menschen keine Angst machen. Und ich möchte den Menschen auch nicht sagen, ach, dir fehlt was ohne Gott. Du bist du musst gerettet werden. Du brauchst Heilung von Gott und so. Das machen wir nämlich auch gerne. Das ist gar nicht falsch. Das stimmt ja auch. Uns fehlt tatsächlich irgendwas. Und wir müssen gerettet werden. Aber ich habe einen guten Freund, der glaubt nicht an Gott. Und der führt ein sehr zufriedenes Leben. Der findet auch gut, was wir in der Kirche machen. Aber der würde wahrscheinlich jetzt sagen, mir fehlt doch gar nichts. Wovon soll ich denn gerettet werden? Mir geht es doch super. Ich werde nicht bedroht, mein Leben läuft ordentlich. Warum sollte ich geheilt werden? Ich bin gesund. Und ich muss zugeben, ich kenne auch Christen, die sind sehr krank. Glaubende Menschen. Und auch welche, die sagen, obwohl ich an Gott glaube, habe ich innerlich das Gefühl, sehr leer zu sein. Tiefe Depression. So sind wir Menschen. Über uns regnet es, genauso wie über die Menschen, die nicht glauben. Was ich aber sagen würde und wozu ich die Leute einladen würde, wäre die Frage, wollen wir Gottes Liebe kennenlernen? Das ist etwas, was ich finde sehr Besonderes ist. Das ist etwas, wozu wir die Leute einladen sollten. Ich stelle mir immer vor, und das glaube ich schon seit meiner Kindheit, dass es einen Gott gibt, der diese Welt gemacht hat, in der wir leben. Das Ganze ist doch kein Zufall, wie wir leben, diese Welt, diese Vielfalt der Natur, ich selbst. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich spüre diesen Gott auch in mir, diese Seele, die ich habe, diese Liebe, diese Geborgenheit. Das spüre ich und ich glaube, es gibt ihn. Das alles ist doch kein Zufall. Und zu dieser Liebe möchte ich gerne einladen, weil ich glaube, dass dieser Gott uns noch viel mehr zeigen möchte. Und der von sich aus sagt, ich lade dich ein, noch mehr zu mir zu kommen, mich noch mehr kennenzulernen. So möchte ich die Menschen gerne einladen, diese Liebe kennenzulernen, zu Gott zu kommen und zu sagen, es gibt noch mehr. Dieser Gott war bereit, für uns sozusagen in den Tod zu gehen. Dieser Gott lädt uns auch ein, ins ewige Leben zu kommen. Er hat die Auferstehung und das Leben und er hat die Vergebung. Und jetzt frage ich mich, wovon vergeben? Ich glaube an diesen Gott, der uns alle geschaffen hat, aber wir vergessen ihn auch oft. Wir vergessen zu wissen, wer er ist. Wir vergessen uns Zeit zu nehmen für ihn. Vielleicht zweifeln wir auch. Ich finde das auch okay. Wir sind nur Menschen. Aber genau das ist das, worum es geht. Ich glaube, wir rennen manchmal an ihm vorbei. Ich würde das als Sünde übersetzen. Ziel verfehlt heißt das eigentlich. Ziel verfehlt, an Gott vorbeigerast. Und Gott lädt uns ein, sein Leben wieder kennenzulernen, seine Liebe. Ich denke an eine Sache, an den Garten Gethsemane, weil in diesem Text, den wir haben, auch davon geschrieben steht, dass wir wachen sollen. Deswegen finde ich, passt das auch gut im Advent, seid wachsam. Und ich denke, es ist wie im Garten Gethsemane. Jesus geht mit seinen Jüngern spazieren, er geht weiter und seine Jünger setzen sich dahin und beten, beziehungsweise Jesus betet, seine Jünger schlafen ein. Und dann kommt Jesus zurück und sagt, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Der Verräter ist da. Und mich beruhigt es, zu wissen, dass auch die Jünger einschlafen. Ich habe manchmal das Gefühl, die zweifeln so viel, sie sind wie wir. Und ich glaube, Jesus findet das bedauerlich, aber er straft sie nicht. Jesus nimmt sie mit und sagt, steht auf, lasst uns gehen. Das ist das, warum ich glaube, dass wir wachsam sein sollen. Wachsam, die Liebe Gottes wieder in unserem Leben zu finden. Und wenn ich mich frage, wie das geschieht, dann würde ich nochmal überlegen und gucken, was haben wir denn in der Bibel, was uns Jesus gesagt hat. Es sind die Seligpreisungen zum Beispiel. Das Wachsamsein bezieht sich nicht darauf, zu überlegen, welche Katastrophen noch einbrechen und was noch passiert, sondern eher darum zu gucken, wie lebe ich mein Christsein, wie kann ich das ausstrahlen, wie lade ich Menschen ein, diese Liebe Gottes kennenzulernen, wie finde ich in mir selber nochmal die Liebe Gottes. Ich habe eben gerade gedacht, bei den Lobpreisen, das schließt mich, wie das ins Herz geht, das ist schon so etwas, wo ich von Gott sehr berührt werde. Es gibt viele Formen, wie man von Gott berührt wird. Und da möchte ich die Menschen auch einladen, das kennenzulernen. Die Seligpreisungen, finde ich, sind ein gutes Stück. Wir laden Menschen ein, diesen Gott kennenzulernen. Die Kranken, für die wieder da zu sein. Die Leute, die nach Gerechtigkeit dürsten. Die Leute, die Frieden stiften sollen. Die Leute, denen ungerecht getan wurde, für solche Menschen wieder da zu sein. Das ist das, wie wir unser Christsein leben können. Ich glaube, das ist das, wie wir wachen können, wie wir eingeladen werden, und die Menschen einladen, zu Gott zu kommen. Darum seid wachsam, sogar im Advent. Ja, im Advent. Und darum möchte ich sozusagen meine Predigt an dieser Stelle schließen. Wir warten auf Jesus, erinnern uns daran, wer er gewesen ist, an einen Menschen, an einen Gott, an den Menschensohn. Und nochmal mit der Rückbesinnung, wer ist dieser Menschensohn eigentlich? Da steckt viel mehr drin als nur jemand, der sehr liebevoll uns im Weihnachten begegnet, sondern jemand, der uns einlädt, ein ewiges Leben bei Gott zu haben. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, ich möchte gar nicht ins ewige Leben, um ewig zu leben, sondern um endlich für immer bei diesem Gott zu sein, der mich über alles liebt. Das ist so unser Ziel, glaube ich. Ewig endlich bei diesem liebenden Gott zu sein, der mich haben möchte. Und das wünsche ich uns auch zu Weihnachten, dass wir das schon spüren in einer adventlichen Stimmung. Amen.